Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Am Mikrofon heute mit Luca Pizzato. Einen schönen guten Tag. Im letzten Jahr hat die globale Durchschnittstemperatur die berüchtigte 1,5-Grad-Marke überschritten. Außerdem wurde dieses Jahr der wärmste Januar seit Aufzeichnungen gemessen. Die Erde erwärmt sich also, das zeigen die Messungen. Und trotzdem im Wahlkampf scheint das Thema Klimawandel geradezu unsichtbar. Wie verhält sich die Wirtschaft zu diesem politischen Wegschauen? Darüber spreche ich gleich mit Sabine Nallinger von der Stiftung Klimawirtschaft. Ansonsten in der Sendung die Frage, welche Rolle Kryptowährungen im deutschen Wahlkampf spielen. Und wir befassen uns mit dem Mindestlohn und der Arbeit der Mindestlohnkommission. Fridays for Future hat heute zum deutschlandweiten Klimastreik aufgerufen. Die Aktivistinnen wollen das Thema Klimaschutz wieder mehr auf der politischen Bühne sehen, denn im Wahlkampf war es eher Randerscheinung. Und nicht nur politisch, auch wirtschaftlich zeichnet sich eine neue Stimmung ab in Sachen ökologischer Transformation. Deutsche Autokonzerne kündigen an, wieder mehr auf Verbrenner zu setzen, und in den USA setzt der Präsident Öl und Gas wieder ganz oben auf die Energieagenda. Über diesen Klima-Rollback, also Kehrtwende, möchte ich am Telefon mit Sabine Nallinger sprechen, Vorständin der Stiftung Klimawirtschaft. Hallo, Frau Nallinger.
Guten Tag, Herr Pizzato.
Ich erreiche Sie in München, Frau Nallinger. Heute Abend werden Sie auch auf der Sicherheitskonferenz sein, wo heute ja auch der US-Vizepräsident J.D. Vance gesprochen hat. Deshalb vielleicht erstmal meine erste Frage hinsichtlich dieser Sicherheitskonferenz. Mit welchem Gefühl blicken Sie und Kolleginnen auf diese Sicherheitskonferenz?
Naja, natürlich gehen uns jetzt gerade immer mehr Partner verloren auf dem Weg zu einem, klimaneutralen Wirtschaft, zu einer zukunftsfähigen Wirtschaft. Das macht das alles nicht einfacher. Wir sind in Deutschland hier sehr hoch vernetzt. Wir leben vom Export, sodass eben die Zusammenarbeit sehr wichtig ist. Die Zusammenschlüsse, die es seit vielen Jahren gibt, gilt es jetzt tatsächlich auch aufrecht zu erhalten. Und deswegen war es mir wichtig, heute Abend auch dabei zu sein.
Ja, ich frage mich nämlich in der derzeitigen geopolitischen Gemengelage, also das angespannte Verhältnis der USA zu Europa, politisch wie wirtschaftlich, die Frage nach der weiteren Unterstützung der Ukraine. Bei diesen geopolitischen Debatten, gibt es da überhaupt noch ein Interesse für Klimafragen?
Ich bemerke sehr wohl, dass natürlich das Thema Klimaschutz in Deutschland, aber auch weltweit an Bedeutung verloren hat, aber keineswegs, wenn ich in die Wirtschaft hineinschaue. Und da rede ich sowohl mit deutschen Unternehmern und Unternehmerinnen als auch in Amerika mit Unternehmen. Und viele fahren jetzt die offizielle Policy zurück, weil der US-Präsident eben tatsächlich auch Aufträge von Seiten der Regierung zum Beispiel daran knüpft, dass man seine Diversity-Strategie, seine Nachhaltigkeitsstrategie jetzt abschafft. Ja, das ist eine zwingende Voraussetzung für Verträge mit dem Staat, was natürlich fatal ist. Die Unternehmen schauen aber mit einem ganz anderen Blick drauf. Und was mich vor allem zuversichtlich macht, ich war gerade letzte Woche beim Gipfeltreffen der Weltmarktführer des Mittelstandes in Schwäbisch Hall. Und da habe ich mit sehr, sehr vielen Unternehmern und Unternehmerinnen gesprochen. Und was mich da eben an Informationen erreicht hat, ist eben, dass Unternehmen am Klimaschutz festhalten. Sie haben ihre Strategien entwickelt. Sie haben angefangen, große Summen zu investieren und sind auf dem Weg, und das ist auch nicht mehr aufzuhalten. Und ein weiterer Fakt ist, der mir letzte Woche aufgefallen ist, dass Unternehmer und Unternehmerinnen immer mehr auch ihre gesellschaftspolitische Rolle sehen und ich ermuntert worden bin, gerade als Akteur im politischen Berlin und Brüssel, wie wir als Stiftung Klimawirtschaft aufgestellt sind, dass sie unsere Arbeit jetzt zunehmend unterstützen möchten.
Also ich möchte gerne mal bei dieser Zuversicht bleiben. Sie sind die Vorständin der Stiftung Klimawirtschaft. Das heißt, Sie arbeiten in der Stiftung an der Schnittstelle zwischen politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Akteuren. Sie arbeiten auch mit Unternehmen zusammen, die beim Klimaschutz vorangehen wollen. Und da sagen Sie ja, jetzt sind Sie eigentlich zuversichtlich, was Sie von den Unternehmen hören. Da frage ich mich, das heißt, die Unternehmen, die Klimaschutz vorantreiben möchten, das sind nicht Ausreißer in der Unternehmenslandschaft, sondern eigentlich die Regel.
Also ich würde mal sagen, die Wirtschaft wartet absolut darauf, dass die Infrastruktur in Deutschland von Seiten der Politik jetzt verlässlich in Wege geleitet wird. Ich rede da von ausreichend erneuerbaren Energien. Ich rede von Energienetz, vor allem von Nord nach Süd und Verteilnetzen. Überhaupt vom Instandsetzen der Netze, die ja in die Jahre gekommen sind, von dem Wasserstoffkernnetz. Unsere Stahlkonzerne sind wasserstoffready in 1,5 Jahren. Die brauchen ein Wasserstoffnetz. Das ist noch weit entfernt. Das heißt, hier finden Stranded Investments statt, weil die Unternehmen schon bereit sind, jetzt auf grüne Wirtschaft zu stellen und die Politik es versäumt hat, eben die Infrastruktur aufzubauen. Und das wird jetzt entscheidend sein. Was ich aber feststelle, ist eben, Unternehmen gehen voran, Unternehmen. Und sie warten eben nicht auf die Politik. Aber es ist jetzt dringend notwendig, eben, dass die Politik jetzt erstens die Infrastruktur bereitstellt und zweitens einen verlässlichen Rahmen, damit auch wirklich die Investitionen ausgelöst werden können.
Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein. Und verstehe ich Sie richtig, die Wirtschaft wäre dafür auf Kurs, die Politik aber nicht?
Die Wirtschaft ist auf Kurs, ist aber auf die Politik angewiesen. Also deswegen das Beispiel mit den Stahlkonzernen, die eben jetzt riesige Summen investiert haben und schon bald fertig sind, aber dazu eben ihren grünen Wasserstoff brauchen. Und dazu brauchen sie das Kernnetz und sie brauchen auch noch ein nachgeordnetes Verteilnetz. Und da sind wir einfach erheblich in Verzug. Und was ich eben feststelle, ist, dass die Wirtschaft sich nicht beirren lässt. Nichtsdestotrotz braucht sie natürlich möglichst einen verlässlichen Rahmen. Ganz fatal ist es natürlich, wenn zum Beispiel ein Heizungsgesetz in der Debatte ist, die Wärmepumpenbauer ihre Produktion absolut nach oben fahren, dann total ausgebremst werden. Dasselbe in der Automobilindustrie, wo eben angekündigt wurde, dass es eben Boni gibt für Elektromobilitätsautos, die dann wieder kurzfristig zurückgenommen werden. Dieses Hin und Her ist Gift für die Wirtschaft. Was die Wirtschaft jetzt braucht, ist ein verlässlicher Rahmen, der weit über eine Legislatur hinausgeht. Und deswegen sollten sich jetzt die demokratischen Kräfte der Mitte hier in Deutschland zusammensetzen, ein Wirtschaftskonzept für die nächsten Jahre schreiben und die Wirtschaft entsprechend unterstützen mit einer Infrastruktur und einem verlässlichen Rahmen.
Das heißt ja klare politische Ansagen, mehr Sicherheit und mehr Verlässlichkeit. Aber dann verstehe ich Sie richtig. Wenn wir jetzt auf Porsche, Audi, VW schauen, die jetzt wieder mehr auf mehr Verbrenner setzen. Wir hatten es auch von den USA. Da gibt es jetzt auch große US-Banken, die aus der globalen Klimaallianz aussteigen, aus dieser Net Zero Banking Alliance. Was diese Kehrtwende, die nehmen Sie speziell in Deutschland nicht wahr oder auch international?
Schauen Sie mal, die amerikanischen Finanzinstitute sind aus der Alliance ausgetreten, weil die republikanische Regierung ihnen ja richtig mit kartellrechtlichen Verfahren gedroht hat. Also die Situation in Deutschland ist ja eine ganz andere. In Amerika droht der Staat seinen Unternehmen rechtliche Schritte einzuleiten, wenn sie sich entsprechend ambitionierte Klimaziele setzen. Ja, soweit sind wir Gott sei Dank in Deutschland und Europa noch nicht. Nicht, ja. Und ich wüsste nicht, wie unsere Unternehmen reagieren, hätten wir so eine Regierung. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass wir eine Regierung der Mitte bilden können nach der nächsten Bundestagswahl und rechne noch nicht mit derartigen Repressalien von einer deutschen Regierung.
Das war Sabine Nallinger über die Frage, wie Politik und Wirtschaft in Zukunft Klimaschutz zusammenbringen können. Danke, Frau Nallinger.
Ja, sehr gerne, Herr Perciato.
Kryptowährungen für Anhänger, das unabhängige digitale Zahlungsmittel der Zukunft, für Kritiker eine sprunghafte und deshalb unsichere Anlage und ökologisch eine Energieverschwendung. Dennoch gewinnen Kryptowährungen an Einfluss. Donald Trump hat angekündigt, die USA zur Krypto-Supermacht zu machen. Die Kurse für Bitcoin und Co. sind daraufhin Freudensprünge gemacht. Und auch in der deutschen Parteienlandschaft sind Kryptowährungen mittlerweile kein Neuland mehr. Nadine Lindner.
Für viele Jüngere ist es längst kein Nischenthema mehr. Knapp 2 Millionen Menschen unter 35 Jahren halten Kryptowährungen. Darauf weist Markus de Marie vom Institut der Deutschen Wirtschaft hin.
Bei den jungen Leuten ist es ein ganz normales, für die ist es ein ganz normales Finanzprodukt, wie für die Älteren eine Aktie ein Finanzprodukt ist.
Wobei es deutlich mehr Männer als Frauen sind. De Marie bezieht sich auf Zahlen aus einer Befragung der Deutschen Bundesbank von 2022. Kryptowährungen ermöglichen einen digitalen Zahlungsverkehr ohne Banken. Die Werte sind in einer geteilten Datenbank, meist einer Blockchain, abgebildet. Bitcoin ist nicht die einzige, aber die derzeit wichtigste Währung. Donald Trump hatte nach seinem Wahlsieg eine kryptofreundliche Politik versprochen und damit das öffentliche Interesse nicht nur in den USA gesteigert. In Deutschland behandeln die Parteien das Thema in ihren Wahlprogrammen sehr unterschiedlich. FDP und AfD sprechen sich am deutlichsten für Bitcoin und Co. aus. Der ehemalige Finanzminister Christian Lindner jüngst im Bundestag.
Nicht beim Bundeskanzler, nicht beim Wirtschaftsminister, nicht beim Oppositionsführer habe ich gehört, dass in den USA jetzt eine neue kryptofreundliche Politik ins Werk gesetzt wird und dass die USA die Vorteile, die wir auch haben könnten bei Bitcoin, jetzt längst überholen wollen. Und ich höre nichts davon in einer zentralen Debatte des Deutschen Bundestages. Welch Versäumnis, welche Chancen gehen uns verloren?
Die Liberalen haben 2 Kernforderungen in ihrem Wahlprogramm. Sie wollen, dass die Zentralbank Krypto als Währungsreserve halten soll, ähnlich wie es nun in den USA unter Trump geschehen könnte. Zudem fordern sie Krypto-ETFs, die es bislang in den USA, aber nicht in Deutschland gibt. Experte De Marie vom IW sieht diese Forderung als unrealistisch an.
Das heißt, 100% Bitcoin-ETF ist nach den Investmentregeln der EU entsprechend nicht möglich. Da kann die FDP auch nichts ändern, selbst wenn sie es ändern will. Dann müsste sie ja auch für alle anderen Investmentfonds das entsprechend diese Regel ändern.
Auch die AfD spricht positiv über den Bitcoin. Ihr Ziel: weniger Besteuerung und weniger Regulierung beim Handeln. So wendet sich die AfD gegen die zentrale europäische Verordnung für Kryptowerte, kurz MiCA, und ihre deutsche Umsetzung. Jörn König im Dezember im Bundestag.
Das Finanzmarkt-Digitalisierungsgesetz sollte den Kryptostandort Deutschland stärken. Doch es schwächt ihn durch Fehlregulierung und unnötige nationale Alleingänge.
IW-Experte De Marie ist skeptisch angesichts der Pläne der AfD.
Sie wollen wieder, glaube ich, zurück in dieses eher anarchistische Segment, wo Bitcoin-Nutzer machen können, was sie wollen.
Die Grünen erwähnen das Thema Krypto nur einmal in ihrem Programm und sind eher skeptisch. Sie fordern eine bundesweite Servicestelle, die Wissen bündeln und den Kampf gegen Geldwäsche und Kriminalität bei Kryptowährungen erleichtern soll. Die anderen Parteien sind beim Thema Bitcoin und Co. viel weniger konkret. Die Union, die mit Friedrich Merz gute Chancen hat, den nächsten Kanzler zu stellen und sich traditionell wirtschaftsfreundlich gibt, äußert sich in ihrem Wahlprogramm nicht direkt zu Kryptowährungen. Auch die SPD als Kanzlerpartei positioniert sich nicht, betont lediglich die Digitalisierung und Bedeutung technologischer Innovationen sowie den Verbraucherschutz. BSW und Linke erwähnen das Thema Bitcoin und Co. ebenfalls nicht in ihren Programmen. Im Kern, so schätzt es IW-Experte De Marie ein, sind in Deutschland die wichtigsten Fragen erstmal durch die europäische MiCA-Verordnung geklärt. Er weist aber auf 2 Punkte hin, die nun auf nationaler Ebene reguliert werden könnten. So müsse die Arbeit von Finanzinfluencern in sozialen Netzwerken transparenter werden. Zudem spricht er sich für mehr Finanzbildung an Schulen aus.
Wenn man schon über Aktien spricht mit jungen Menschen, dann muss man auch mit ihnen eigentlich über Krypto sprechen, über Kryptorisiken.
Das Thema müsse dort breiten Raum bekommen. Auch wenn für Experten De Marie keins der Wahlprogramme bei Kryptowährungen wirklich überzeugend ist, für die Parteien bleibt es attraktiv, über das Thema Bitcoin zu sprechen. Denn es kann ein Weg sein, um eine bestimmte Gruppe von jungen Wählerinnen und Wählern zu erreichen.
Nadine Lindner war das über das Verhältnis der Parteien zu Kryptowährungen. 12,82 Euro, das ist der derzeitige Mindestlohn auf die Stunde. Bei einer 40-Stunden-Woche kommt da netto in etwa zwischen 1,5 und 1.600 Euro raus. Ob das ausreicht bei den steigenden Miet-, Lebensmittel- und Energiekosten? Das bezweifeln vor allem Gewerkschaften, aber auch einige Parteien. Im Wahlkampf versprechen SPD, Grüne, Linke, BSW deshalb einen Mindestlohn von 15 Euro. Über die Höhe des Mindestlohns verhandelt aber eigentlich die Mindestlohnkommission. Ein politischer Eingriff ist da nicht vorgesehen. Ich habe vor der Sendung mit meinem Kollegen Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio gesprochen. Hallo Volker.
Hallo, ich grüße dich.
Einmal fürs Verständnis, wie ermittelt die Mindestlohnkommission den Mindestlohn?
Ja, das ist ganz einfach. Kern der Mindestlohnkommission ist ja eine paritätisch besetzte Kommission. Da sitzen 3 Arbeitnehmervertreter drin und 3 Arbeitgebervertreter. Die sollen unabhängig von der Politik die Festlegungen für den gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland treffen. Und das geschieht alle 2 Jahre. Und dabei werden in Regel 2 Anhebungsschritte für die folgenden beide Jahre festgelegt, die ja der allgemeinen Lohnentwicklung folgen sollen. Aber dann wird es jetzt wieder spannend. In der letzten Runde gab es eben da die Besonderheit, da haben allein die Arbeitgeber mit ihrer Stimme und der Stimme der unabhängigen Vorsitzenden die Festlegung für den aktuellen Mindestlohn, also die 12,82 Euro, getroffen. Obwohl ja damals die Preissteigerungen schon mehr verlangt haben. Und das war natürlich den Gewerkschaftsvertretern ein Dorn im Auge. Und das ist auch ein Grund dafür, weshalb es jetzt die politische Debatte über eine Anhebung auf 15 Euro gibt.
Jetzt hat die Kommission ja für dieses Jahr eine neue Geschäftsordnung erarbeitet. Was hat sich denn jetzt geändert an deren Arbeitsweise?
Ja, eben um eben schnelle und ungeeinte Beschlüsse in der Zukunft zu vermeiden, gibt es diese neue Geschäftsordnung, die ein einfaches Überstimmen verhindern soll und beide Seiten dann einfach mehr abverlangt. Ich habe heute Morgen mit DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzel dazu gesprochen, der gehört ja der Arbeitnehmerseite an und der hat mir dazu erklärt.
Nun, wir haben uns zunächst erstmal darauf geeinigt, dass wir sozialpartnerschaftlich an dieses Thema herangehen wollen, so wie wir es aus Tarifverhandlungen und anderen schwierigen Inhalten, die wir gemeinsam mit den Arbeitgebern diskutieren, auch kennen. Da ist unter anderem festgelegt, dass die Orientierung am Tarifindex vorgenommen wird, aber auch an dem Referenzwert 60% Bruttomedianlohn eines Vollzeitbeschäftigten. Das war uns wichtig und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, um zukünftig auch zu einer gemeinsamen Einigung zu kommen.
Und da muss man dazu sagen, dieser Tarifindex, der galt ja auch schon vorher als Orientierungswert, aber dieser Medianwert, also 2/3 des durchschnittlichen Bruttoverdienstes in Deutschland, entsprechen der EU-Mindestlohnrichtlinie und das stand vorher so nicht drin. Aber auch was das Einigungsverfahren angeht, gibt es da jetzt eine Neuerung, denn erst im 3. Anlauf kann jetzt die Vorsitzende mit ihrer Stimme für eine Mehrheit sorgen, sofern der Dissens nicht aufzuheben ist.
Und jetzt kommt die Politik. Also 2021 hat die Ampelregierung ja schon unter Olaf Scholz eigenmächtig den Mindestlohn auf 12 Euro angehoben. Jetzt gibt es wieder Stimmen, das Versprechen, den Mindestlohn anzuheben auf 15 Euro. Dürften Parteien das denn überhaupt?
Naja, zur Not dürften sie das. Die letzte Bundesregierung hat es auch getan. Es muss ja nur klar begründet werden. Und die letzte Bundesregierung hatte das ja auch mit dem Verweis auf die europäische Mindestlohnrichtlinie getan. Eigentlich müsste der Mindestlohn nach dieser 60%-Regelung schon auf 13,90 Euro steigen, sagen die Gewerkschaftsvertreter. Und im derzeitigen Wahlkampf fordern jetzt ja gleich 4 Parteien, also die SPD, die Grünen, die Linke und das BSW, die Anhebung auf 15 Euro. Aber politisch eingreifen wollen dabei einige nur, wenn die Mindestlohnkommission weiter hinter der 60%-Regel zurückbleiben sollte. Und da stehen dann auf der anderen Seite die Parteien Union, FDP und auch die Alternative Deutschland. Für die verbietet sich der politische Eingriff in die Mindestlohnkommission.
Aber hat das denn Aussichten, die Forderungen, den zu erhöhen?
Also politische Forderungen halte ich im Moment für unwahrscheinlich. Wir gehen ja im Moment davon aus, dass die kommende Bundesregierung eine CDU-geführte sein wird. Und die lehnt das ganz klar ab und verweist auf die Rolle der Mindestlohnkommission. Die interessante Frage ist, welche Sprünge erlaubt sich jetzt diese Mindestlohnkommission? Nach allen Berechnungen müsste der Mindestlohn auf mindestens 13,90 Euro steigen. Und dann hängt es jetzt davon ab, ob die Kommission auch dieses Ergebnis am Ende sehen wird. Und dann wird man die politischen Reaktionen abwarten müssen. Hören wir dazu nochmal Stefan Körzel.
Ich glaube, die Mindestlohnkommission muss jetzt die Kraft haben, selbst zu einem Ergebnis zu kommen, wo es sich erübrigt, dass die Politik im Anschluss eingreift. Wenn das nicht der Fall sein würde, so will ich es sagen, dann ist es an der Politik auch wieder zu handeln. Das wollen wir nicht. Wir setzen auf gemeinsame Verhandlungen.
Also da hört man bei den Gewerkschaften zumindest noch die Wunschvorstellung raus, dass die Politik gegebenenfalls nochmal eingreifen würde. Allerdings, ich gehe davon aus, dass das unter einer CDU-geführten Bundesregierung nicht der Fall sein wird.
Volker Findhammer war das über die Arbeit der Mindestlohnkommission und wie sich der Mindestlohn zusammensetzt. Amerikanische Zölle auf Stahl und Aluminium lassen Teile der europäischen Wirtschaft auf angespannte Zeiten blicken. Beim Blick zurück auf das letzte Quartal gibt es jedoch Positives zu berichten. Die europäische Statistikbehörde Eurostat hat heute das Bruttoinlandsprodukt der Euro-Länder im vierten Quartal 2024 veröffentlicht. Und Mischa Erhardt hat sich die Zahlen für uns angeschaut.
Immerhin ein kleiner Lichtblick sind die Zahlen für das Bruttoinlandsprodukt der Euro-Länder. Denn die Statistiker von Eurostat in Luxemburg haben ihre erste Schätzung korrigiert. Statt einer Stagnation sind die Wirtschaften der Euro-Länder im letzten Quartal des Jahres um 0,1% gewachsen. Allerdings ist aktuell allerhand Gegenwind vorhanden.
Es ist im Grunde genommen eine relativ zähe Geschichte derzeit. Man kommt nicht so richtig aus dem Pushen und BIP ist ja immer so ein bisschen der Blick in den Rückspiegel. Es kommt eher darauf an, was nach vorne passiert, wie sehen die Frühindikatoren aus. Da gibt es ja manche Hoffnungszeichen, dass es jetzt so ein bisschen besser wird.
So Markus Reinwand von der Landesbank Hessen-Thüringen-Helaba. So hat sich etwa die Stimmung der Unternehmen gemessen im IFO-Geschäftsklima-Index im Januar leicht aufgehellt. Auch sind zuletzt die Auftragseingänge für die Industrie hierzulande deutlich gestiegen. Carsten Jeski, Chefvolkswirt der ING.
Bodenbildung würde ich es nennen. Diese Stabilisierung ist da, aber für eine richtige Kehrtwendung bräuchten wir viel mehr. Ja, ein bisschen mehr Aufträge sind reingekommen. Wir sehen aber, dass die Unternehmen jetzt eher die Lagerbestände abbauen, noch nicht stark genug. Und so richtig Schwung ist ja in der ganzen Sache nicht drin.
Hinzu kommt möglicher neuer Gegenwind durch Zölle seitens der USA. Umso erstaunlicher, dass trotz der schwachen Konjunkturdaten die Aktienmärkte sich auf Rekordniveau befinden. In dieser Woche beispielsweise hat der Leitindex DAX in Frankfurt erstmals die Marke von 22.000 Punkten durchbrochen.
Da reibt sich mancher immer verwundert die Augen, aber es ist ja nun mal so, dass die DAX-Unternehmen den Großteil, so rund 75% ihrer Umsatzerlöse im Ausland erzielen, also wenig an der deutschen Konjunktur hängen. Im Rest der Welt läuft es besser und insofern sind auch die Gewinne der DAX-Unternehmen eben in der Vergangenheit nicht so schlecht gelaufen.
So Markus Reinwand von der Helaba. Allerdings könnte es nach den Rekorden am Aktienmarkt angesichts der schwächelnden Konjunktur und den Risiken von Handelskriegen auch Rückschläge geben.
Mischa Erhardt über das Wachstum in der Eurozone und die Sorgen rund um die Entscheidungen aus dem Weißen Haus. Nehmen wir das mal mit zu unserem Börsenberichterstatter Volker Hirt. Wie hat die Börse darauf reagiert? Gab es da nicht Gründe, die Rekordjagd zu stoppen?
Unbedingt gab es die. Es ging auch nicht mehr so berauschend weiter wie in den letzten Tagen, eigentlich jeden Tag in dieser Woche. Aber wir sind immer noch weit über den 22.000 Punkten. Aktuell, kurz vor Handelsschluss, sind wir bei 22.482 Punkten. Das ist ein Minus von 0,6%, aber immer noch ein ungemein hohes Niveau. Auch hier beim DAX geht es bei den vielen international operierenden Unternehmen im deutschen Leitindex um das große Ganze. Und das stimmt halt immer noch.
Das ganz große Tagesthema heute setzt die Münchner Sicherheitskonferenz. Und daran verknüpft die Frage, was handeln Trump und Putin für die Zukunft der Ukraine aus? Und was heißt das letztlich für die Sicherheit Europas? Die Sorgen, die es da gibt, spiegeln sich ja deutlich an den Kursen der Rüstungswerte.
Absolut. US-Vizepräsident J.D. Vance hat Deutschland und Europa heute beim Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aufgefordert, mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit, also militärisch, zu übernehmen. Das war vorher schon klar. Daher sind die Rüstungsunternehmen die großen Gewinner heute. Die Rheinmetall-Aktie kostet erstmals mehr als 800 Euro und legt heute um knapp 10% zu, ist klarer Sieger im DAX. Und die Hensoldt-Aktie gewinnt im MDAX über 13% an Wert. Auch da die klare Nummer 1.
Ein Blick auf die Einzelwerte. Vor allem die Kurse der Autobauer hängen ja sehr an der Frage, wie es weitergeht mit den Zöllen des US-Präsidenten. Wie sind da die Erwartungen?
Ja, da stellt sich halt die Frage, kommen die Zölle oder kommen sie nicht? Das ist die Frage. Und Donald Trump ziert sich. Und solange sich da nichts Konkretes tut, holen die Autoaktien wieder auf. Verlorenes Terrain holen sie wieder auf, denn sie gehörten ja im letzten Jahr zu den klaren Verlierern im DAX, als es so gut gelaufen ist. Aber heute gewinnen sie BMW plus 2,5%. Auch Volkswagen und Mercedes-Benz-Papiere haben sich heute weiter verteuert.
Schauen wir auf Fresenius Medical Care. Was steckt hinter dem Kursverlust bei dem Dialysekonzern?
Ja, es gibt in den USA einen direkten Konkurrenten. DaVita heißt der Konzern. Auch der ist auf Dialyse spezialisiert. Da gab es sehr enttäuschende Geschäftszahlen. Das zieht halt weltweit die Branche nach unten. So auch Fresenius Medical Care. Die Aktie war zeitweise mit 7% im Minus. Jetzt, kurz vor Schluss des Handels, sind es aktuell noch 5%. Aber diese Aktie ist das Schlusslicht im DAX.
Lassen Sie uns noch auf die kommende Woche blicken. Da öffnen dann einige Unternehmen die Bücher. Mercedes gehört auch dazu. Airbus, wirft das schon Schatten voraus?
Ja, Mercedes wird offenbar was zugetraut. Die Aktien sind im Plus. Bei Airbus sind die Anleger eher pessimistisch. Sie trennen sich heute von der Aktie, die ca. 1% verliert.
Und zum Schluss noch der Blick auf den Euro, die Anleihen und den Goldpreis.
Der Euro ist leicht hat leicht zugelegen können auf 1,0478 $. Die Umlaufrendite leicht gesunken von gestern 2,39 auf heute 2,35%. Der Goldpreis hat nachgegeben. Die Feinunze kostet 2761 Euro.
Danke an die Börse, an Volker Hirt. Und das war's dann auch schon mit Wirtschaft und Gesellschaft. Mit mir, Luca Pizzato. Gleich nach den Nachrichten übernimmt Maya Elmenreich für Kultur heute. Ich wünsche frohes Weiterhören.